guten Abend, ihr wunderbaren Seelen. Ja, es ist wieder einmal Zeit für eine Podcast-Folge. Ich habe tatsächlich aktuell sehr, sehr viel um die Ohren mit meiner Arbeit und ja, deshalb bin ich nicht regelmäßig. Da ich das aber schon gewusst habe, dass ich nicht regelmäßig einen Podcast aufnehmen kann und ich mir auch keinen Stress aufbürden wollte, habe ich auch niemals ein Versprechen abgegeben, wie häufig mein Podcast rauskommt. Natürlich achte ich darauf, das regelmäßig zu machen, aber eben, ich möchte mich nicht selber plötzlich in eine Situation finden, die mich stresst. Ja, heute ist es soweit und heute möchte ich euch gerne über meine Kundalini-Erfahrung berichten. Ich muss auch ganz ehrlich mit euch sein, ich habe bis vor kurzem das Wort Kundalini bestimmt schon oft gehört, aber nicht wirklich gekannt. Kundalini ist eigentlich eine Art der Erleuchtung. Es ist sozusagen eine der höchsten Bewusstseinsstadien, die man anstrebt zu erreichen. Genau. Und wie man in diese Bewusstseinsstadien kommt, ist unter anderem eben mit Praktiken wie Yoga, Meditation, Atemübungen und meist das über sehr lange Zeit. Also es ist sehr selten, dass jemand gleich auf Anhieb eine Kundalini-Erfahrung machen kann. Es ist aber möglich. Genau. Und es empfiehlt sich auch immer dafür, eine Person bei sich zu haben, die dabei ist, die einem führt, die weiß, wie man damit umgehen soll. Und in der Regel ist es ja auch so, dass wer eine Kundalini erfährt, das auch anstrebt und in dem Sinne eigentlich weiß, was auf ihn zukommt und wie sich's anfühlt. Also, wie sich's anfühlt, weiß er noch nicht, aber er hat schon mal davon gehört, so. Genau. Und da gibt es sehr viele positive, aber auch positive Auswirkungen, aber auch einige Herausforderungen, die damit einhergehen. Und zwar sollen die positive Auswirkungen eigentlich sein, eben eine erhöhte Kreativität, einen tieferen Bewusstseinsstatus, ein innerer Frieden, eine Glückseligkeit, eben diese spirituelle Erleuchtung, eine Verbundenheit mit allem und ganz, ganz tiefe Liebe für alles und jeden. Dann soll die Kundalini auch Blockaden im Körper und im Geist auflösen können, wie Glaubenssätze, Trauma und einfach Dinge, die sich im Körper und in der Seele oder im Geist festgesetzt haben, die hauptsächlich von außen kommen. Herausforderungen sind, dass, um da reinzukommen, man oft sehr unangenehme Symptome hat, wie Hitzewallungen, Zittern, Schweißausbrüche, Übelkeit, emotionale Turbulenzen, psychische Herausforderungen. Es ist nicht ein einfacher Weg, genau. Und die Symptome können auftreten, vor allem wenn die Kundalini unkontrolliert und ohne angemessene Vorbereitung erweckt wird. Und genau das ist mir passiert, da ich das ja nicht gekannt habe. Und Joe Dispenza das an dem Live-Retreat auch nicht so angesprochen hat, war ich mir gar nicht bewusst, was ich da mache. Also es war dann so, dass es hieß, wir machen jetzt eine spezielle Übung, um unsere Pineal Gland, also unsere Zirbeldrüse, zu aktivieren. Das sei eine spezielle Atemtechnik und ich dachte schon, Atemtechnik, ja, ich habe ja vor kurzem Breathwork für mich entdeckt, deshalb finde ich das sehr spannend und ich freue mich richtig darauf und Ja, dann saßen wir alle dann da und dann begann das und ja, es hieß dann eben, man müsse die ausatmen. Entschuldigung, ich muss gerade gähnen. Man müsse ausatmen, dann unten den Beckenboden anspannen, also den Druck anspannen, anziehen, den Beckenboden, die Nase ausatmen, Beckenboden anspannen und dann beim Einatmen den Druck erhöhen, also sozusagen vom Beckenboden nach oben einatmen und den Druck immer halten, immer halten, immer halten. Und immer weiter einatmen bis ganz nach oben, also nicht bis zum Kronenchakra, sondern bis zum Ende der Wirbelsäule, weil da die Zirbeldrüse sitzt. Und wir haben dann in der Wirbelsäule diese zerebralspinale Flüssigkeit und die wird durch diese Atmung hochgedrückt und trifft oben auf diese Zirbeldrüse. Und ich habe selbst fast nicht geglaubt, als ich das gehört habe. Wir haben Kristalle in der Zirbeldrüse. Ich dachte auch, ja, okay, jetzt geht's mir ein bisschen zu weit. Wir haben Kristalle im Kopf, okay. Doch, tatsächlich, man kann das googeln, man kann die anschauen. Das sind kleine Kristalle, die hat man tatsächlich in der Zirbeldrüse. Und Joe Dispenza erklärt das dann so, dass es wie durch diesen mechanischen Druck, dass die Flüssigkeit hochschießt, diese Kristalle aneinander reiben oder aufeinander schlagen und so wie eine Art elektronischer Puls entsteht, ein Funken, eine Art entsteht. Und dadurch, dass das passiert, wird diese Energie erweckt. Die Zirbeldrüse wird aktiviert. Und ja, ich habe mir da nicht viel dabei gedacht und habe da fleißig mitgemacht und irgendwann habe ich dann gemerkt, boah, das ist so anstrengend und irgendwie ist mir so übel und ich habe heiß und ich habe geschwitzt und es war mir so unangenehm, weil ich saß ja mitten zwischen 8.500 Menschen da auf meinem Stühlchen und ich habe so geschwitzt und ich dachte, scheiße, wenn das jemand sieht, das läuft, das Wasser ist mir nur so runtergelaufen. Und ich hatte richtig, richtig Hitzewallungen. Und dann dachte ich, ja, er sagt immer, trotzdem weitermachen. Es sei wie ein reißender Fluss und den muss man überqueren. Man kann nicht einfach sich einen Tunnel unten drunter graben, sondern man muss da durch all diese Dinge hindurch, um diese Erweckung zu erfahren. Und dann plötzlich wurde mir übel und ich dachte, ich müsse brechen. Ich dachte, wenn ich jetzt weitermache, dann breche ich einfach hier vor meine Füße mitten in die Menge. Und ich habe dann gedacht, ja, du beherrschst dich jetzt und du machst weiter und du beherrschst dich und du machst weiter. Und dann war es so, dass ich fast ohnmächtig geworden bin. Ich dachte, ich kipp um. Und dann habe ich schon so die Bilder im Kopf, wenn ich jetzt hier umkippe und im Kopf vorne auf dem Stuhl aufschlage und so. Und dann irgendwas hat mich dann immer wieder zurückgeholt und mir gesagt, nein, komm zurück, mach weiter, das ist okay, es passiert dir nichts. Und ich hatte dann so eine ganz merkwürdige Erfahrung, es war so wie eine Art, vielleicht war es auch das Urvertrauen, das mir gesagt hat, es ist gut. Dein Körper wehrt sich, weil er Angst hat, weil er es nicht kennt. Aber deine Seele ist schon lange, lange bereit dafür. Und die hat dann richtig gepusht und Gas gegeben. Und dann war es auf einmal so wie ein... Und ich dachte, wow, bin ich tot? Was ist das? Wer bin ich? Wo bin ich? Was bin ich? Ich bin alles. Und ich habe das so gespürt und ich dachte so. Und plötzlich, wenn man ja so die Augen schließt, um zu meditieren, ich sehe dann immer so eine Art Nebel, so Wasser, so etwas, das fließt und sowas. Und dort war es dann aber irgendwie so, ich weiß nicht, es war nicht in dem Sinne eine Farbe, also ich kann es gar nicht greifen, ich versuche es mir gerade vorzustellen, ich war nichts und trotzdem war ich alles, ich war der Raum, ich habe den Raum gespürt, ich habe alle Menschen gespürt, ich habe die Stimme von Joe Dispenza, ich war die Stimme von Joe, die Stimme war ich war der Raum, ich war alles, das Universum, der Raum war wie gar nicht da, ob schon ich ja der Raum war und also es ist, ich kann es nicht richtig beschreiben, es war außerkörperlich, es war echt crazy, ich kriege Gänsehaut, weil mich das irgendwie so, ja, ich weiß auch nicht, ich kann es euch nicht erklären, wie sich es genau angefühlt hat. Auf jeden Fall, ich habe nicht mehr mit meinen Ohren gehört, das habe ich festgestellt. Es waren nicht meine Ohren, die die Musik und die Joe gehört haben, weil ich gleichzeitig auch die Musik und Joe war. Also das war so komisch. Und ich habe meinen Körper nicht mehr gespürt. Also ich bin nicht mehr auf diesem Stuhl gesessen. Ich war wie... ich. Das klingt so komisch. Ich war ich und nicht mein Körper. Und... ja, ich dachte immer, ich hätte schon ein sehr hohes Niveau an tiefer Meditation und ich dachte immer, ah ja, ich das hat mir dann auch immer so dazu bewegt, dass ich nicht so viel meditiert habe, wie ich gerne hätte, weil ich immer so dachte, ja, ich komme ja mega schnell in diesen Status rein. Also bei mir ist tatsächlich so, wenn ich mich hinsetze, ich Zeit habe und ich setze mich hin und ich sage so, ich meditiere, dann macht das bei mir und ich bin in dem Status. Also wirklich, aber nicht in dem Status, den ich jetzt hatte. Und dann dachte ich so, ja scheiße, habe ich überhaupt jemals in meinem Leben richtig meditiert? War das richtig? Oder muss es immer so sein? Oder hä? Oder ja. Und dann war die Meditation vorbei. Ich kam zu mir, mein Sitznachbar, und habe mich dann gefragt, ja, ob ich es gemerkt hätte und so. Und ich habe dann gesagt, ja, das war brutal. Und ja, sie waren dann richtig erstaunt, so, wow, hast du es geschafft und so. Und ich dachte so, scheiße, ja, irgendwie habe ich was geschafft, aber irgendwie, puff, keine Ahnung, ich war so erschöpft, ich war völlig fertig. Ich dachte irgendwie, was ist jetzt los? Und ich hatte dann auch plötzlich Angst, ist das gesund? Was passiert jetzt mit mir? Keine Ahnung, von Drogen zum Beispiel kennt man es ja, dass... deshalb lasse ich ja auch die Finger von Ayahuasca und so Dingen, weil ich immer denke, ja, hey, wenn ich da hängen bleibe, nein, also das wäre es mir nicht wert. Und so dachte ich dann so, krass, kann man da irgendwie hängen bleiben? Kann man da irgendwie, keine Ahnung was. Auf jeden Fall war dann Mittagspause und ich hatte keinen Hunger. Und ja, also wer mich kennt, weiß, keinen Hunger gibt's nicht. Vor allem, wenn da eine leckere Sushi-Bowl auf mich wartet. Ja, kein Hunger gibt's bei mir eigentlich so gut wie gar nicht. Außer ich bin wirklich krank oder es geht mir wirklich schlecht. Oder eben, ich bin richtig satt, natürlich. Aber das war ich ja nicht, weil ich hatte nichts zu Frühstück und ich habe gerade irgendwie bis um 1 Uhr zugehört, meditiert und ich war gerade in diesem voll krassen Zustand, der mich vermutlich brutal viele Kalorien brauchte, alleine wenn ich an die Hitze und an den Schweiß denke. Ja, auf jeden Fall, ich habe dann trotzdem gegessen, weil ich befunden habe für mich, ja doch, wir können eigentlich die Energie brauchen und wir nehmen sie jetzt mal auf. Und ich fühlte mich ganz merkwürdig positiv, aber irgendwas machte mir Angst. Und ich ging dann wieder rein und habe dann dort eine Aufsichtsperson gefragt und die war auch hell begeistert und hat dann gesagt, wow und so und ja, sie könne mir nicht helfen. Ich solle zu einer mit den grünen Hüten gehen. Ich ging dann auch zu, ich habe leider ihren Namen gerade nicht mehr im Kopf. Ich ging dann auch zu ihr, auf jeden Fall, sie hat auch eine sehr spezielle Geschichte. Ich habe es anschließend noch verfolgt auf YouTube. Sie gehört mittlerweile auch zum Team von Joe Dispenza. Sie war, glaube ich, komplett blind und kann mittlerweile sehen, dank Meditation. Auf jeden Fall hat sie mich dann beruhigt und mir gesagt, ja, das sei eigentlich wunderschön und sie hätten nicht damit gerechnet, dass das jetzt jemand gleich so schafft. Es sei sehr, sehr gut, dass ich durch diese Ängste hindurchgegangen bin. dass ich weitergemacht habe und sie hat mir eigentlich noch gratuliert und mir gesagt, ich müsse keine Angst haben, ich solle unbedingt zu Hause weitermachen, ich solle einfach schauen, dass ich an einem Ort das mache, dass ich am Boden sitze und dass ich Kissen um mich verteile, dass falls ich tatsächlich ohnmächtig werden würde, dass ich dann weich falle und mich nicht verletze oder meinen Körper verletze. Und ich dachte dann so, okay, also alles gut in dem Fall, man könne nicht hängen bleiben, man könne immer aufhören. Genau, und ich ging dann so zurück und musste das erstmal richtig sacken lassen und dann ging es auch schon weiter. Und ja, wie es der Zufall wollte, kam dann ein bisschen später, also sie haben dann auf der Bühne gezeigt, wie andere Menschen in diesen Zustand reinkommen, wie andere diese Pineal Gland Meditation machen. Und wir waren alle ein bisschen schockiert vom Anblick, weil das sieht eher irgendwie nach Huga-Buga-Trance-Veranstaltung aus, wo man irgendwelche Teufelsaustreibungen macht. Ich bin jetzt ganz ehrlich. Weil die da rumhüpfen und den Hals so hängen lassen. Oder bei den einen hat man irgendwie das Weiße von den Augen gesehen und die haben da so gezittert und wir haben uns alle so ein bisschen gedacht, okay, man darf sich während dieser Meditation also bewegen. Man darf sogar rumhüpfen. Spannend. Und ja, ich habe mich dann auch noch einmal mit meinen Sitznachbarn ausgetauscht und wir haben dann auch gesagt, ja, in dem Fall habe ich es doch richtig gemacht, dass ich ja den Druck ausgeübt habe und da durch bin und dann da in diesen Status kam. Also auf jeden Fall hieß es dann so, nachdem wir das jetzt gesehen haben, machen wir jetzt das noch einmal. Und dann begann es noch einmal und wir haben das wieder gemacht und ich hatte wirklich Angst. Ich dachte wirklich, scheiße, eigentlich will ich mir das nicht nochmal antun. Eigentlich steht mein Körper nicht darauf, dass ihm Spei übel wird, er fast ohnmächtig wird und dass ich da irgendwie schwitze, dass ich mich bald umziehen müsste, theoretisch. Und ich habe dann aber gedacht, doch, sie hat mir gesagt, ich soll trotzdem weitermachen und das sei gut und das sei positiv. Und das sei der Status der Gamma-Wellen im Hirn, hat sie mir gesagt. Das seien die hochfrequentiellen Gamma-Wellen, wo eben so viel arbeitet. Und ich dachte dann so, okay, also ja, also komm, let's go. Ich muss durch den reißenden Fluss hindurchschwimmen. Und wieder auf Anhieb, da. Das ist wie so eine Welle, das macht einfach so. Und die Meditation heißt ja auch, die Seele verlässt den Körper und dass das einfach nur so butterzart geht, ist ja irgendwo durch ja auch ein bisschen logisch. Und ja, ich war dann wieder da und es war einfach, in dem Moment, wo du da eintrittst, muss ich dazu sagen, eben, das war einfach wunderschön, in dem Moment, wo du da eintrittst, ist es schön. Es fühlt sich so whole an, so ganzheitlich, so, ich bin alles. Ich bin nichts. Alles ist nichts und nichts ist alles. Und du denkst dir irgendwie, wow, bin ich jetzt tot? Ist das, was ist das? Wer bin ich? Und dann weißt du, ich existiere im Nichts. Und das ist ja eigentlich das Ziel jedes Menschen, der meditiert, nichts zu sein, aber trotzdem zu existieren. Und ich glaube, das ist genau dieser Punkt. Du bist nichts, aber du existierst, weil sonst würdest du ja nicht nichts sein. Also du kannst gar nicht nichts sein, weil du existierst. Also bist du einfach Existenz im Nichts. Und in dem Moment merkst du ja, dass nichts alles ist. Also musst du nichts sein, um alles zu werden. Und ja, die Erfahrung war in dem Sinne für mich krass, weil ich habe es natürlich dann anschließend, als ich nach Hause kam, sofort am gleichen Abend, habe ich mir morgens sofort diese Meditationen gekauft und habe die sofort gemacht und es hat geklappt und es klappt einfach seitdem Jedes Mal. Und schon beim dritten Mal wurde mir nicht mehr übel. Mir wurde nicht mehr heiß. Ich hatte keine physischen Symptome mehr. Also es ist anstrengend, ja. Ich habe tatsächlich auch Gewicht verloren. Ich weiß nicht, ob das nur daran liegt oder ob das generell an der Meditation liegt. Aber es ist schon anstrengend. Also ich habe dann durch diese Spannung, die man aufbaut im Unterleib, tatsächlich auch in der Bauchmuskulatur Muskelkater erfahren. Also das soll schon was heißen. Und ja, seitdem mache ich das regelmäßig und das ist tatsächlich eine Erleuchtung. Es hat sich sehr, sehr vieles verändert in meinem Leben. Es hat sich sehr viel gefügt. Ich bin viel mutiger geworden. Ich komme aus mir raus. Ich muss auch sagen, was ich manifestiere, kommt doppelt und dreifach so schnell in mein Leben. Ich bekomme Zeichen. Das ist unvorstellbar. Also manchmal denke ich mir tatsächlich irgendwie, was ist, wenn das alles nur ein Game ist und ich liege da irgendwo so in der Kapsel drin und das ist einfach so ein Game und ich habe jetzt langsam einfach geschnallt, wie dieses Game funktioniert und deshalb stelle ich mir einfach vor, wie das läuft und dann kommt es genau so und dann denke ich so, wow, krass. Vielleicht, wer weiß. Wir haben dann da auch noch anschließend eine Übung gemacht, wo wir uns auf das Ungewisse, also expect the unknown, also erwarte das unknown, also sei offen, ich kann es so schlecht übersetzen, sei offen für das Unerwartete. Und wir haben uns da dann auch so eine Notiz machen müssen, wo wir uns aufschreiben sollten, in welches Zeichen wir erwarten. Und ich habe das dann hier, glaube ich, aufgeschrieben. Ich bin das gerade am Suchen. Genau, your body always follows your mind. Und was habe ich mir denn da, was ich mit euch teilen könnte? Ja, er hat dann ein Beispiel gebracht mit einem Vögelchen, das ihn zuerst zu Hause im Garten immer wieder mit Freude erfüllt hat und auf seinen Kopf gelandet ist. Und dasselbe Vögelchen war dann meilenweit weg in Australien bei einem Interview plötzlich in einen Baum, guckte ihn an und landete ebenfalls auf seinem Kopf. Und ich kam dann nach Hause und dann hat mir mein Mann auf dem Nachhauseweg geschrieben, wir haben ein neues Haustier. Und ich dachte so, hä, wie bitte? Und dann schickt er mir Fotos. Das war eine Taube, das habe ich schon gesehen, aber eine ganz spezielle Taube. Das war eine altholländische Kapuzinertaube. Und die hat sich auf unserem Fenstersims niedergelassen. Und ich dachte dann so, krass, wie bitte, ist das Zeichen schon da oder was? Das kann doch gar nicht sein. Ich war völlig baff. Ich dachte so, hä, was, wie? Und doch, als ich dann nach Hause fuhr, ich wohne ja da an der Endstation der Tramschleife, dann kam so die Tram, war ich in der Tram und die machte die Schleife und dann sehe ich zum Fenster hoch, sehe ich meinen Mann, wie er die Taube streichelt. Da dachte ich so, hä, was geht denn hier ab? Ich komme nach Hause, habe mir auch einen Vogel manifestiert, ein Zeichen aus der Natur, das für Liebe und Mitgefühl auch steht. Da sitzt da eine Taube und mein Mann streichelt sie aus Liebe und Mitgefühl. Und ich dachte, nein, das glaubt mir niemand. Also, unmöglich. Ich kam dann hoch, haben wir geschaut, ja, die Taube muss was essen, habe dann sofort nachgeschaut, wie, wo, was. Dann haben wir diverse Vogelverbände und so angerufen und die haben dann gesagt, ja, eben, die wird schon wieder zurückfliegen. Sie hat keine Marke am Füßchen gehabt, also man weiß nicht, woher sie kommt, wohin sie gehört. Auf jeden Fall blieb sie dann eine Woche. Nein, Entschuldigung, sie blieb 3-4 Tage sitzen, ohne wegzufliegen. Und wir haben sie gefüttert, wir haben ihr Wasser gegeben und geschützten Schlafplatz und so weiter. Und sie war sehr, sehr zutraulich, hat immer geguckt und geschaut und war richtig schön mit anzuschauen, wie sie sich erholte. Und dann eines Morgens war sie weg und kam aber immer wieder. Und das ging so, bis wir dann knapp einen Monat später in Urlaub in die USA flogen. Und wir dachten so, ah, was sollen wir jetzt machen? Wir fliegen in die USA, wir können den Vogel nicht einfach einfangen und jemandem geben, jemanden extra bitten, jeden Tag hierher zu kommen. Haben wir auch niemanden. Also haben wir so einen Selbstfutterspender gekauft, den man auffüllen kann, dass wirklich immer genug Futter da ist. Und unten im Garten haben wir eine Vogeltränke, also von dem her, da war Wasser und da war Futter. Also gut, wir flogen in den Urlaub, wir haben uns natürlich noch von ihm verabschiedet, kamen dann zurück und er war nicht mehr da. Dafür waren zwei andere Tauben da, auch zwei wunderschöne, keine regulären Stadttauben, nein, eine weiße und eine dunkelgraue schwarze. Und das fanden wir auch irgendwie amüsant, dass jetzt schon die nächsten wunderschönen Tauben hier wohnen. Und wir haben ihn aber ein bisschen vermisst. Und dann kam ja vor zwei Wochen die Doku raus von Jodie Spencer. Die neue Dokumentation, The Source. Und ich habe die dann geschaut und plötzlich saß er wieder da. Und ich dachte so, hä? Hat das jetzt irgendwie was mit Jodie Spencer zu tun? Und ich fand das auch so schön, dass es eine Kapuzinertaube ist, weil mir das was sagt. Ich finde, sie sieht halt, ihr könnt mal googeln, wie die aussieht. Die haben so einen hochgestellten Kragen. Sie sind wunderschön braun, so wie diese Kapuzinermönche, das Kleid der Kapuzinermönche. Und sie haben dann den hochgestellten Kragen und ein weißes Köpfchen. Und ich dachte dann so, ja, die Kapuzinermönche, nicht, dass ich jetzt da das Christentum irgendwie hochloben möchte oder was die Mönche und die Geschichte und so weiter, überhaupt nicht. Aber einfach, ja, sie suchen ja eigentlich auch die spirituelle Erleuchtung. Wenn man Mönch wird, ist ja eigentlich der Ursprung, dass man für die spirituelle Erleuchtung all das tut, was man tut. Und das fand ich dann irgendwie so schön als Metapher. Ja, es war nicht eine Stadttaube, sondern es war eine Art holländische Kapuzinertaube. Ja. Und ich bin jetzt gespannt, wenn ich das nächste Mal so eine lange Session mache, wo ich eine Stunde lang diese Meditation mache, wie ich das gewöhnlich dann anschließend gemacht habe, ob sie dann wieder kommt und mir ein Zeichen gibt. Ich manifestiere das jetzt einfach mal so. Ich wünsche mir das, dass die Taube mir ein Zeichen gibt, sobald ich diese Meditation wieder mache. Weil ich habe auch gedacht, von all den Fensterbänken, die es gibt in dieser Region, hat sie unsere ausgewählt. Und ja, ich meine, allein das reicht doch eigentlich schon. Es hätte ja auch die Nachbarn unten sein können. Aber warum genau wir? Und warum genau an diesem Tag? Und warum genau kommt sie dann wieder, wenn ich mich wieder mit dem Thema befasse? Ja, auf jeden Fall zurück zu dieser Kundalini-Energie. Es ist auch bei der Forschung sehr interessant. Also ich empfehle euch auch wirklich, diese Doku zu schauen, The Source von Jodie Spencer. Man kann sie auf seiner Webseite suchen. Ich glaube, drjoediespencer.com. Ich bin mir nicht sicher. Wenn ihr es googelt, kommt ihr auf seine Seite. Und da könnt ihr die Doku aktuell kaufen. Sie ist aktuell, glaube ich, aber erst nur auf Englisch verfügbar. Und da haben sie eben auch diese Art von Meditation untersucht und vorher, nachher und sind zu ganz, ganz, ganz signifikanten Resultaten gekommen. Zum Beispiel haben sie in einer Petrischale das Blut einer Person, die auch diese Kundalini-Erfahrung gemacht hatte. Die Person hat noch nie zuvor was mit Meditation zu tun gehabt, hat es gar nicht gekannt, wusste nicht, wie das funktioniert und wurde genau deshalb an dieses 7-Tage-Retreat eingeladen. Sie haben dann vorher, bevor sie mit Meditation in Kontakt kam, Blut genommen, Speichel genommen, Schweiß genommen, Tränen genommen, ich glaube alles Mögliche, was man so nehmen kann, und haben dann anschließend an dieses 7-Tage-Retreat genau dieselben Dinge auch noch genommen. Und da wurde eigentlich nur meditiert. Und man wurde in die Praktiken eingelehrt und hat eben auch diese spezielle Pineal Gland Kundalini-Meditation gemacht. Und dieser Herr hat dann, sie haben dann das Blut analysiert, auch mit einem sehr, sehr skeptischen Forscher, der noch nie damit was zu tun hatte. Und haben dann zum Beispiel in einer Petrischale, ich finde das mega imposant, die Blutzellen vor 7 Tagen und nach 7 Tagen genommen und haben sie Krebs ausgesetzt. Und die Blutzellen davor, die wurden vom Krebs angegriffen. Und die Blutzellen nach 7 Tagen Meditation, da konnte der Krebs nicht in die Zelle eindringen. Und ich möchte dazu gar nicht mehr sagen, weil ich glaube, das spricht für sich. Und ich habe die Videoaufnahmen gesehen. Und ich glaube das. Und es ist echte Forschung. Es ist nicht irgendwie, keine Ahnung, Scharlatanerei oder irgendwas. Und ja, vielleicht an der Stelle einfach noch, ich finde es so schade, dass die Welt nicht davon erfährt. Deshalb fühle ich mich auch verpflichtet, das in die Welt hinauszutragen. Und ich habe mir auch Gedanken gemacht, warum das so sein könnte. Und wenn ich mir überlege, dass das Heilmittel für so viele Krankheiten und Seelenzustände von Traurigkeit, Depression, Suizid, keine Ahnung was, wenn dafür alles die Lösung sein könnte, dass man sich hinsetzt und meditiert, dann kann man ja gar kein Geld damit verdienen. Und ich glaube tatsächlich, dass auch deshalb niemand darüber spricht, der tatsächlich Einfluss hat. Und niemand, man ist gar nicht interessiert daran, dass das an die Welt kommt. Sie haben dieselben Tests auch mit Covid-19 Viren gemacht. Die konnten nicht in die Zelle eindringen. Nach 7 Tagen Meditation konnte das Virus nicht in die Zelle eindringen. Und das, also wenn ich mir das mal überlege, was das bedeutet, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Ja, und die Forschung ist sich da auch einig, dass Kundalini positive Auswirkungen auf das Wohlbefinden, die emotionale Stabilität und vor allem auch die kognitiven Funktionen hat. Und da haben wir eigentlich auch alle sehr viele Probleme. Wenn man sich überlegt, dass die Sterblichkeitsrate, wie muss ich das jetzt korrekt deutsch ausdrücken, dass die meisten Todesfälle auf Herz-Kreislauf-Probleme zurückzuführen sind und Herz-Kreislauf-Probleme meistens Ursache von Stress ist und Meditation Stress reguliert und verhindert und dir hilft, besser mit Stress umzugehen. Ich will da nicht sagen, aber dann liegt es doch auf der Hand, oder? ich habe tatsächlich aber auch Stimmen in meinem Umfeld gehört, die sich besorgt geäußert haben. So hat mir zum Beispiel eine Person, die mir nahesteht und die ich sehr, 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 sehr gerne mag, gesagt, dass diese Kundalini-Energie ja eigentlich vom Teufel kommt. Und deshalb hat sich auch mein Körper so gewählt. Und das Zeichen für Kundalini ist ja eben die Schlange. Und deshalb soll ich ganz gut auf mich Acht geben, was ich da in mein Leben lasse. Und ich glaube, die Schlange ist kulturell in verschiedenen Kontexten zu verstehen. Also es ist nicht in allen Kulturen so, dass die Schlange der Teufel verkörpert. Und diese Aussage hat tatsächlich in mir drin auch etwas aufgelöst, weil ich hatte tatsächlich, aufgrund meiner Erziehung auch diese Assoziation, dass mich die Schlange etwas gestört hat, weil ich würde das gerne irgendwie in einer Tätowierung auf meinem Körper verewigen, dass ich diese Kundalini-Erfahrung haben durfte. Und ich wollte mir aber keine Schlange tätowieren, weil mich das irgendwie getriggert hat, gebe ich jetzt offen zu, weil ich auch dachte, ist irgendwie negativ, ist irgendwie teuflisch. Ich muss dazu sagen, ich hatte früher Schlangen, also es ist nicht so, dass ich generell eine Abneigung dazu habe, aber im spirituellen Aspekt dachte ich tatsächlich das auch, dass es irgendwie negativ assoziiert ist. Und sie hat mir eigentlich mit dieser Aussage sogar geholfen zu verstehen, dass das gar nicht stimmt. Denn das ist von mir ein Glaubenssatz, der mir eingepflanzt wurde von dieser Ein-Gott-Glauben-Religion zum Beispiel oder von dieser Sekte, wo ich herkomme oder wo ich herkam, weil da auch die Schlange sehr negativ assoziiert war. Und das fand ich mega spannend, so die Erkenntnis. Und ich bin auch dankbar dafür, weil jetzt weiß ich, dass damit nichts ist und dass das tatsächlich mein Verstand war und dass meinem Verstand so eingespiesen wurde. Genau. Sehr spannend. Denn ich glaube nicht, dass das des Teufels ist, denn die Kundalini-Energie, die hat jeder Mensch in sich drin. Da sind ja dann die Chakren und die Energie ist eigentlich in den unteren drei Chakren meist blockiert. Und das macht man ja genau mit dieser Atemtechnik, dass man die Energie von unten hochdrückt in die oberen Chakren und diese somit aktiviert. Und diese verwundene Schlange, die steht eigentlich ja dafür, dass sie unten verwunden ist und sich dann entfaltet und hochkommt und oben dann die Erleuchtung stattfindet. Also eigentlich nichts Negatives, eigentlich auch nichts von außen, denn es ist ja alles in mir drin. Ich muss ja nur speziell atmen und etwas speziell in mir drin aktivieren. Und Jodie Spencer nennt es auch das göttliche Aktivieren. Die Zirbeldrüse wird auch mit dem Göttlichen assoziiert. Das ist mega spannend. Das wird auch schon im alten, bei den alten Griechen wurde die Pineal Gland, also die Zirbeldrüse, bereits mit dem Göttlichen und mit dem, was das Leben in uns macht, also das, was uns lebendig macht, assoziiert. Also das ist ganz, ganz altes Wissen und das kommt von uns, das ist nicht von äußeren Einflüssen. Denn es sagt mir ja niemand, was ich in dem Moment denken oder fühlen soll, sondern es ist einfach so. Und ich glaube, das ist in meinen Augen tatsächlich eher in Religionen so, wo es dann darum geht, was ich glauben soll und was ich fühlen soll und was nicht, was im spirituellen Aspekt eigentlich nicht so ist, sondern da geht es nicht darum, was du fühlen sollst, sondern du sollst darauf achten, was du fühlst. Aber es wird dir nicht gesagt, was du fühlen sollst. Und das ist für mich dann eigentlich die spirituelle Erleuchtung, die sich vom religiösen Sein unterscheidet. Weil eine Religion hat mir vorgeschrieben, was ich wie tun muss und was ich dabei empfinden oder fühlen soll und was nicht. Und die Spiritualität, die sagt mir, versuche das und das und schau, was es mit dir macht. Aber sagt mir niemand, was es mit mir machen sollte. Und das finde ich, da ist für mich der große Unterschied. Oder auch dieses Verpflichtende. Eine Religion sagt mir, ich muss das und das so und so oft am Tag oder so und so oft im Monat oder einmal im Leben machen. Wohingegen mir die Spiritualität offenlegt, wie ich wann was mache und wie ich dazu finde. Kundalini kann ich durch Yoga erlangen, kann ich durch Meditation erlangen, kann ich aber auch durch eine Atemtechnik erlangen. Ich muss nicht alles machen und ich muss es nicht in einer bestimmten Reihenfolge machen. Und das heißt für mich eigentlich, diese Individualität ist gegeben, dass ich mich selber finde, in mir drin und nicht, dass ich mich an ein Buch halte, das mir sagt, wie ich etwas zu tun habe, um dann das zu erreichen, was mir vorgeschrieben wurde. Das ist für mich der große Unterschied. Genau. Ich würde euch gerne einladen, eure eigenen Gedanken und Erfahrungen zum Kundalini zu teilen. Sagt mir auch, ob ihr das Thema spannend findet, ob ihr auch schon einmal eine solche außerkörperliche Erfahrungen, nenne ich es jetzt, machen durftet, ob ihr selbst auch einmal die Kundalini erfahren durftet. Wie hat es sich für euch angefühlt? War es schwierig? War es nicht schwierig? Hattet ihr auch diese Symptome? Hat sich euer Körper auch gewehrt? Vielleicht sind das auch Trauma im Körper, die sich gewehrt haben, loszulassen und dann aber überwunden wurden. So fühlt es sich bei mir an. Ich möchte an der Stelle auch noch sagen, weil ich jetzt vorher noch über Religion gesprochen habe, ich spreche auch nicht an, welche Religion ich angehört habe oder welche Religion man mir aufgezwungen hat, weil es für mich nicht darum geht, welche Religion und dass eine Religion schlecht ist und die andere gut oder so. Ich respektiere alle Glaubensrichtungen und Glaubensansätze. Solange sie positiv sind und sie niemandem schaden, stört mich nicht, wenn jemand seine Erfüllung darin findet. Wo ich eine Grenze ziehe, ist, wenn du versuchst, mir deine Wahrheit aufzubürden oder ich versuche, dir irgendwie dich zu beeinflussen. Ich habe mir in dieser Hinsicht und in eigentlich jeder Hinsicht zum Ziel gemacht, ich möchte niemandem meine Wahrheit aufschwatzen, denn das ist meine Wahrheit. Und ich möchte jeden dazu ermutigen, seine eigene Spiritualität und seine eigene Wahrheit in sich selber zu finden. Und ich glaube, ich hoffe, das spürt man auch an der Art, wie ich spreche und wie ich es vermittle. Genau. Ja, das noch so zum Abschluss. Ja, ich habe auch noch Neuigkeiten. Und zwar habe ich jetzt schon ganz bald, starte ich meine Ausbildung zur Meditationsleiterin. Und ich bin am Überlegen, ob ich einen zweiten Kanal mache, wo ich dann Meditationen hochlade oder ob ich das gleich über diesen Podcast mache, jeweils anschließend an das Thema, zum Thema noch eine kurze Meditation. Ich glaube aber, das Erste bietet sich besser an, weil einige von euch den Podcast bestimmt auch unterwegs oder sonst wo hören, wo es jetzt nicht gerade reinpasst, eine Meditation zu machen. Genau. Ich denke und ich hoffe, ich habe alles gesagt. Ich möchte euch noch ans Herz legen, genau. Wenn ihr euch auf die Suche nach dieser Kundalini-Erfahrung macht, sucht euch jemanden, der euch begleitet. Ich habe euch leider so jetzt gerade keine Adresse, aber ich könnte bestimmt eine ausfindig machen. Doch, auf jeden Fall. Jetzt, wo ich mir so Gedanken mache, doch, auf jeden Fall. Ich kenne mindestens zwei Personen, die ich euch für diese Erfahrung empfehlen könnte. Da könnte ich euch auch den Kontakt vermitteln. Das ist absolut gar kein Problem. Meldet euch sonst bei mir, weil ich glaube, bei mir ist es ein bisschen verkehrt gelaufen und es hätte sich schöner anfühlen können das erste Mal. Ich bin aber fine with it. Also für mich ist es okay, da ich ja doch offensichtlich, wenn es ja beim ersten Mal geklappt hat, schon sehr, ja, Wahrheit ist immer so messbar, schon sehr geübt bin in dieser ganzen Geschichte mit Meditation und Selbstfindung und so weiter. Und auch mit meinen Down with my Demons, wie ich ja gesagt habe im letzten Podcast, dass ich da eigentlich auch ziemlich im Reinen bin mit mir. Trotzdem hat man ja aber, wie ihr gehört habt, hatte ich da Hürden und Trauma, die mich versucht haben zu hindern und zu bremsen. Und ich wünsche mir, dass es für euch eine schönere Erfahrung ist und dass ihr sie nicht mit Angst in Verbindung bringt und vielleicht dann plötzlich keine Lust mehr habt, weiterzumachen, weil es so anstrengend war. Genau. Ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr eines Tages eure Kundalini-Erleuchtung erfahren dürft. Und ich wünsche mir für euch auch, dass dieser Podcast euch inspiriert hat, vielleicht euch mit dem Thema mal auseinanderzusetzen. Und ja, ich wünsche euch alles Gute, einen wunderschönen Tag oder eine wunderschöne Nacht, wo ihr gerade unterwegs seid. Und freue mich bereits, euch das nächste Mal wieder mit einem sehr, sehr soulcastigen Thema zu beehren. Alles Liebe, herzlich, deine Fima.